Herzlich willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Manuel Schäfler, mir gegenüber sitzt Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Die heutige Folge nehmen wir zu zweit auf, weil Richie mit seiner Masterarbeit beschäftigt ist und diese zu einem erfolgreichen Ende führen will, wobei wir ihm auch sehr viel Erfolg wünschen. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Text über künstliche Intelligenz von Zimmerli, in dem er sich mit dem postanalogen Menschsein und der Entstehung, Entwicklung und Wirkung von KI beschäftigt. Und Zimmerli hat seinen Text so strukturiert, dass er uns zunächst über Hypes und Mythen informiert und erklärt, was ein Hype und was ein Mythos ausmacht und inwiefern KI gehypt wird oder KI sogar ein Mythos ist. Und geht dann eben darauf ein, wie der Begriff Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz entstanden ist und welche Elemente von Hype und Mythos wir im Umgang mit KI entdecken können und was das für unser Menschsein bedeutet.
Ja, und er führt ja gleich damit ein, dass er sagt, wenn wir uns jetzt mit Mythen beschäftigen wollen, was für Mythen gibt es denn überhaupt in dieser ganzen Debatte? Und er sagt, es gibt sowas wie so einen allgemeinen KI-Mythos, der sich vor allem um das Thema denkende Maschine dreht, also können Maschinen wirklich denken? Dann findet er den zweiten Mythos, den Singularity-Mythos, auf den wir dann später noch eingehen werden. Und sagt, diese Mythen führen dann dazu, dass wir auch sowas wie einen Posthumanismus-Mythos kennen. Also, dass wir auf eine Zeit zusteuern, möglicherweise, in der wir Menschsein überwunden haben werden oder dass das Menschsein notwendigerweise überwunden wird.
Aber zunächst einmal erklärt er ja, was ein Hype ausmacht und führt da eine Grafik ein von einem Hype-Cycle, der eigentlich aus der Wirtschaft kommt, wo er sagt, naja, was macht ein Hype aus? Ein Hype ist etwas Übertriebenes. Griechische Wort Hyperbole ist ja übertreiben. Und bei einem Hype ist es so, dass es einen technologischen Auslöser gibt. Das führt dann zu einem Gipfel der überzogenen Erwartungen. Und nach einer gewissen Zeit fällt es in einen Tal der Enttäuschungen. Und irgendwann pendelt sich das auf so einem Plateau der Produktivität wieder ein.
Ja, und er würde ja sagen, dieser Hype-Cycle, der lässt sich sehr, sehr gut auf die Debatte um künstliche Intelligenz anwenden. Weil er führt ja dann so ein bisschen ein und sagt, wo kommt denn überhaupt künstliche Intelligenz, wie wir sie heute kennen, her? Oder wo kommt der Begriff her? Und er sagt, der rührt ja her von dieser in, sag ich mal, KI-Kreisen ziemlich legendären Konferenz in Dartmouth im Jahre 1954, wo dieser Begriff geprägt wurde. Und da ging es los mit diesem extremen Aufmerksamkeitsschub, den das Thema bekommen hat. Und dann wurde er wirklich davon gesprochen, dass künstliche Intelligenz bald alles kann, was der Mensch kann, alle kognitiven Fähigkeiten des Menschen haben wird und die vielleicht sogar in völlig übersteigerter Form beherrschen wird, um den Menschen dann quasi abzulösen. Und da wären wir dann ziemlich am Gipfel der überzogenen Erwartungen. Man sagt, wir haben jetzt hier eine Technologie geschaffen, die im Wesentlichen halt auf ein paar Algorithmen basiert hat. Und jetzt projizieren wir da absolut alles drauf, was den Menschen ausmacht, nur weil das ein paar Wissenschaftler, ein paar aufstrebende Wissenschaftler damals angesagt haben. Und dann hat sich halt sehr bald auch dieses Tal der Enttäuschung eingestellt, das ja in diesem Hype-Cycle vorkommt, dass man gemerkt hat, mit den technologischen Mitteln, die wir gerade haben, lässt sich das eigentlich gar nicht erreichen. Und da spricht man dann auch vom KI-Winter oder mehreren KI-Wintern, die dann in diesem Tal der Enttäuschung liegen. Und das war ja vor allem darauf zurückzuführen, dass eben eigentlich gar keine wirkliche Nutzbarkeit erstmal zu erkennen war von dieser Technik. Dass es eigentlich viel auf der Ebene von so Gedankenexperimenten und theoretischen Spielereien geblieben ist, weil schlichtweg Technologie gefehlt hat, wie Transistoren, Mikrochips, die tatsächlich diese Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit gehabt hätten, um das zu realisieren, was man als Erwartungen projiziert hat auf diese Technik.
Du hast ja gerade die technische Komponente dieser Konferenz angesprochen. Aber was ich bei dieser Konferenz eigentlich noch interessanter finde, ist, dass bei dieser Dartmouth-Konferenz der Name Artificial Intelligence begründet wurde, weil John McCarthy sich vom Übervater der Kybernetik von Norbert Wiener lösen wollte. Und eigentlich ist das ja auch alles, was bei dieser Konferenz passiert ist, weil die nicht ein Paper publiziert haben. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass sie den Begriff eben geprägt haben, um sich von Begriffen wie Denkmaschinen oder Denkautomaten zu lösen, die eben Wiener benutzt hatte.
Ja, und da sieht man natürlich auch, wenn du sagst, dass davor ging es viel um Automaten, um Roboter, um Kybernetik, dass natürlich der Begriff künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence dann sehr, sehr geeignet ist, um sich davon zu lösen, weil man ja sagt, wir gehen jetzt ja auf eine Ebene, die eine kognitive ist, die jetzt viel weniger mit Hardware zu tun hat auf den ersten Blick. Und deswegen überschreiten wir jetzt eigentlich, was da davor gemacht wurde und beziehen auch diese Forschungen gar nicht mehr so sehr mit ein, sondern wir schaffen uns quasi unser autonomes Forschungsgebiet, das Dinge prognostiziert, die davor gar nicht machbar erschienen.
Genau. Und der Intelligence, Teil von Artificial Intelligence, ist ja auch nicht mit dem Wort der menschlichen Intelligenz gleichzusetzen. Also künstliche Intelligenz steht nicht menschliche Intelligenz entgegen, sondern eigentlich geht es bei diesem Intelligence-Begriff ja um Informationsverarbeitung und Informationsbeschaffung. Eben um Informationen, also so wie die CIA, die Central Intelligence Agency, ja auch keine intelligente Organisation ist, sondern eben eine Organisation ist, die zur Informationsverarbeitung und Informationsbeschaffung da ist.
Also es ist kein Büro, das die kognitiven Fähigkeiten des Staates, also der Vereinigten Staaten, verwaltet oder sich um die kümmert, sondern es ist eben ein Büro, das Informationen beschaffen soll und die möglichst effizient verarbeiten soll. Und dasselbe gilt ja auch für diesen Teil Artificial, dass man sagt, auch der hat ja so eine gewisse Doppeldeutigkeit. Wenn man es irgendwie so aus dem Lateinischen von Ars irgendwie nimmt, dass man sagt, Ars ist erstmal Kunst möglicherweise, also schon etwas Menschengeschaffenes, aber jetzt vielleicht auch etwas, wenn wir jetzt über Kunst nachdenken, würden wir ja sagen, was Selbstzweckhaftes, was jetzt nicht ohne weiteres in irgendwelche anderen Mittel-Ziel-Relationen gebracht werden kann, während es aber eben auch Technik bedeuten kann. Und das wäre ja schon in gewisser Weise fast das Gegenteil davon. Dass man sagt, wenn es Technik bedeutet, dann ist es ein Hilfsmittel, das wir Menschen benutzen, um eben genau ein Ziel zu erreichen. Und so könnte man sagen, es ist auf der einen Seite eben kunstfertig geschaffene kognitive Fähigkeit, wenn man von den beiden Begriffen und ihrer Doppeldeutigkeit die eine Seite nimmt. Oder es ist eben einfach nur Technik zur Informationsbeschaffung und Verarbeitung. Also das heißt, man hat was, sage ich mal, sehr grounded ist eigentlich und nicht wirklich geeignet ist, um einen Hype auszulösen. Und man hat demgegenüber etwas, was Zimmerli dann ja auch als Mythos bezeichnen wird, nämlich diese Möglichkeit oder scheinbare Möglichkeit, das gleichzusetzen mit menschlicher Intelligenz, um damit Prognosen zu machen auf zukünftige Errungenschaften, die ja völlig fantastisch erstmal scheinen. Und er sagt ja auch, dass den Schöpfern dieses Begriffs das ja wahrscheinlich auch bewusst war. Also dass die gesagt haben, wir nehmen diesen Begriff, der sehr doppeldeutig ist, und wenn uns jemand angreift, können wir uns ja zurückziehen auf diese, sage ich mal, grundlegende Bedeutung, die eigentlich eher eine technische Bedeutung ist. Aber es ist natürlich sehr gut, um einen medialen Hype zu generieren, weil man quasi sowas wie eine Trademark schafft, Artificial Intelligence, KI, was wir ja auch heute erleben wieder. Dass wir in einer Zeit sind, wo diese Begriffe eigentlich überall vorkommen müssen, damit wissenschaftliche Publikationen oder technologische Innovationen verkauft werden können, muss eigentlich fast überall KI draufstehen heute. Wir befinden uns da ja in der Tradition dieser Dartmouth-Konferenz und der Erfinder und Präger dieses Begriffs. Und wir haben jetzt schon viel über den Hype gesprochen. Und ich habe jetzt auch behauptet, dass das ein Mythos ist, diese Bedeutung von künstlicher Intelligenz im Sinne von menschlicher Intelligenz. Aber was sagt denn Zimmerli eigentlich dazu, was ein Mythos ist?
Zimmerli greift er ja wesentlich auf Blumenberg zurück und sagt, naja, Mythen sind Narrative. Also ihm geht es nicht darum zu sagen, dass Mythen eine vorrationale Weltbegründung sind, sondern Mythen sind eben Narrative. Und mit diesen Narrativen wird eine Geschichte erzählt. Aber es ist eben nicht so, dass der Mythos eine dumme Welterklärung in Anführungszeichen ist, sondern dass Mythen dazu dienen, Dingen Bedeutsamkeit zu verleihen. Und diese Mythen sind dann auch nichts Zyklisches, so wie der Hype, sondern haben eben Beständigkeit. Und im Sinne der KI-Forschung können wir einige Mythen identifizieren. Also wir haben sowas wie den Singularity-Mythos vielleicht, der vielleicht bekannteste auch ist. Und der ist ja auch sehr stark mit dem Namen Ray Kurzweil verbunden, der 2005 ein Buch geschrieben hat, The Singularity is Near, ja, die Singularität naht. Und es ist sicher nicht ganz zufällig, dass er eine fast schon religiöse Sprache verwendet. Der Vergleich zu das Reich Gottes naht, drängt sich ja förmlich auf. Und irgendwie hat der Mythos der Singularität ja auch so etwas wie eine Lehre von den letzten Dingen, eine eschatologische Dimension. Ja.
Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz dazwischen schieben, was die Singularität eigentlich ist.
Ja, genau.
Also Kurzweil versteht darunter den Zeitpunkt, an dem alle menschlichen Leistungen von KI übertroffen werden, und zwar weit übertroffen werden. Und ein Zeitpunkt, von dem aus wir gar keine Prognosen mehr machen können darüber, wie die Entwicklung der Weltgeschichte weitergeht. Weil von da an wird KI sich selber verwalten, sich selber weiterentwickeln. Und wie schnell das gehen kann, dass wir zu technologischem Fortschritt kommen, können wir einfach nicht mehr vorhersagen. Also da entgleitet uns quasi alle Möglichkeit, wirkliche Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Und wir verlieren natürlich die Sonderstellung, die wir uns bis jetzt noch einräumen als Menschen, dass nur wir zu bestimmten kognitiven Leistungen fähig sind.
Genau, und in diesem Kontext formuliert dann Kurzweil auch, naja, also das Buch ist von 2005, er spricht dann im Buch vom Jahr 2045, also quasi 40 Jahre vom Erscheinen des Buches weg, ist seine Prognose, dass künstliche Intelligenz menschliche Leistungen eben bei weitem übertreffen.
Ja, ein ganz kurzer Einschub dazu noch. Ich habe auf meinem Schreibtisch im Büro auch das Buch liegen, The Singularity is Nearer, das Ray Kurzweil letztes Jahr rausgebracht hat, wo er seine Prognosen nochmal ein bisschen nach hinten verschiebt und zumindest den Versuch macht, sich damit auseinanderzusetzen, was genau ist denn jetzt schon eingetroffen? Und Zimmerli weist ja in seinem Text sehr gut darauf hin, dass es natürlich sehr, sehr schwer ist, solche Prognosen in irgendeiner Form zu bestätigen, aber dass es eben auch extrem schwer ist, sie zu falsifizieren. Weil diese Prognosen auf eine gewisse Art gemacht werden. Ich meine, es steckt ja eigentlich schon in der These drin, dass ich sage, es wird einen Fortschritt geben, den wir uns nicht mehr vorstellen können. So, das lässt sich natürlich in gar keiner Form überprüfen, weil wie sollen wir irgendwas überprüfen, was A in der Zukunft liegt und was wir uns B gar nicht vorstellen können?
Also, ist ja ein Grundsatz der Logik, Aussagen über die Zukunft sind weder wahr noch falsch, weil die Zukunft eben noch nicht passiert ist. Es kann ja doch auch anders kommen. Aber der spannendere Teil ist der zweite an der Sache, wie man sich etwas Unvorstellbares vorstellen kann, ja, und das geht nicht. Ja. Und da erkennt man die Dimension, die Kurzweil und andere dann auch suggerieren, dass es eben ein Heilsversprechen ist, dass die künstliche Intelligenz aufbürden.
Ja, und man sieht ja da auch sehr gut eben diese Nähe zum Mythos, dass man sagt, dadurch generieren wir eine Form von Aufmerksamkeit für unser Produkt, weil man muss auch sagen, Kurzweil ist nicht nur Philosoph oder Schriftsteller, sondern der ist ja auch leitender Entwickler bei Google gewesen und, glaube ich, immer noch in leitender Position tätig bei Google. Das heißt, da geht es ja schon auch um konkrete Produkte, die verkauft werden sollen. Und wenn da jetzt erstmal nicht wirklich absehbar ist, was für Nutzen das haben soll, dann gewinnt natürlich so ein Produkt sehr viel mehr Hype, um in der Begrifflichkeit von Zimmerli zu bleiben, wenn ich es anknüpfe an so ein Heilsversprechen. Wenn ich sage, das wird unsere Zukunft so dermaßen revolutionieren, dass wir es uns gar nicht vorstellen können, dann muss ich nicht wirklich konkret sagen, was dieses Produkt eigentlich in naher Zukunft an erwartbaren Fortschritten bringt, sondern es wird einfach eine ganz neue Dimension bringen von Zukunft. Da zahlt sich das dann aus, dass man sich dieser narrativen Kraft bemüht, die der Mythos hat. Weil wenn ich das nicht mehr logisch erklären kann, wenn ich das nicht mehr falsifizieren oder verifizieren kann, dann braucht es irgendeinen anderen Träger dafür, für diese Message, die ich habe. Und da ist der Mythos sehr geeignet. Und du hast es ja schon ausgeführt, so er schließt sich halt, so Kurzweil schließt sich an so eine christliche Erlösungsmythologie an.
Und an den Singularity-Mythos schließt sich dann ja auch noch ein weiterer Mythos an, nämlich der des Posthumanismus. Posthumanismus ist eben genau das Überwinden menschlicher Begrenztheit. Es ist nicht mehr nur Enhancement oder Verbesserung wie im Transhumanismus, sondern Posthumanismus ist die Überwindung des Menschen. Ja? Und das Narrativ dieses Mythos ist es eben zu sagen, dass wir eine Intelligenz, eine künstliche schaffen können, die einfach so viel besser ist als wir, was die Singularität ist, dass es menschliche Leistungen gar nicht mehr braucht. Und das Narrativ, das dahinter steckt, ist zu sagen, naja, wo immer Menschen auf Hindernisse stoßen, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können, entwickeln sie Instrumente, mit deren Hilfe das unmöglich Scheinende möglich wird.
Aber lass mich noch mal kurz einhaken bei der Formulierung, es gibt eine Zukunft, in der es den Menschen nicht mehr braucht. Weil da würde man ja erstmal sagen, das klingt ja schrecklich. Oder viele würden sagen, das ist eine Zukunft, die wir unmöglich wollen können. Warum sollten wir uns selbst abschaffen, in Anführungszeichen? Dann wären wir nicht mehr gebraucht auf dem Arbeitssektor. Alle Sachen, die wir früher gesagt haben, sind super menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, irgendwie das Malen von Bildern, das Komponieren von Musikstücken, so all das wird von KI gemacht und wir sind da völlig überflüssig. Warum sollten wir so eine Zukunft wollen? Und auch da hat der Mythos wieder eine Funktion. Und zwar verkauft er uns das Ganze als, nee, es wird Menschen jetzt in der Form, wie sie es jetzt gibt, mit all ihren Beschränkungen nicht mehr geben, aber es wird ja letztlich auch unsere Leistung sein. Also Kurzweil sagt auch in The Singularity is Near, irgendwann wird das ganze Universum beseelt sein von menschlichem Geist. Und da liegt natürlich auch wieder diese Analogie zugrunde, dass man sagt, künstliche Intelligenz in diesem ganz starken Sinne, den wir ja ausgeführt haben, ist eigentlich analog zu verstehen zu unserer Intelligenz. Also wirklich unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Kreativität, all diese Dinge, für die Menschen sich feiern, die Menschen an sich irgendwie bewundern und an anderen Menschen. All diese Fähigkeiten sind genauso oder zumindest in analoger Weise dann auch in der Artificial Intelligence zu finden, also auch in der Singularity. Das heißt, die Singularität trägt eigentlich das Beste, was wir haben, weiter in die Zukunft und stößt eigentlich alle Beschränktheiten von uns ab. Und diesen Spin braucht eben auch dieses Narrativ von wir sind auf dem Weg zur Superintelligenz, damit das auch in irgendeiner Weise positiv konnotiert ist. Weil sonst würden wir sagen, wir schaffen uns selber ab und ersetzen uns durch ein geistloses Universum, das nur noch aus Maschinen besteht. Und das würde ja niemand wirklich wollen oder bejahen können.
Und an der Stelle hakt dann auch Zimmerlis eigener Ansatz ein und den finde ich eigentlich sehr spannend. Also, naja, eigentlich ist es ja nicht vorstellbar, so über die Zukunft zu sprechen. Was sehr viel wichtiger und entscheidender ist, ist, dass wir uns sowohl als digitale als auch als analoge Menschen sehen. Und letztlich ist der Mensch immer die Schnittstelle zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Ja. Und das fängt eben bei so banalen Sachen an, wie im Supermarkt einkaufen. Ich übersetze meine Banane, die ich abwiege, in einen Barcode, der von einer Maschine gelesen wird. Und den Barcode übersetze ich dann zurück in die Banane, wenn ich diese Banane esse. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz von Zimmerli, so über Technik zu sprechen. Zu sagen, naja, wir müssen immer als Menschen vom Analogen ins Digitale übersetzen und wieder zurück übersetzen. Was dem Menschen eine neue Aufgabe aufbürdet, im digitalen Zeitalter zu leben.
Das heißt, er würde sagen, wir haben nicht diese Zukunftsvorstellung von Posthumanismus, also nach dem Menschen, sondern er würde sagen, wir haben eigentlich eine andere Entwicklung. Die Entwicklungsschiene, die jetzt gerade läuft, ist nicht, wir gehen von dem Menschen, den wir jetzt haben, hin zu einer Zeit, wo es keinen Menschen mehr gibt, sondern was tatsächlich passiert und wo künstliche Intelligenz jetzt in einem schwächer verstandenen Sinne auch entscheidend dazu beiträgt, ist, wir haben einen Weg von analog zu zunehmend digital. Und deswegen würde er sagen, das sinnvollere Begriffspaar ist analog-digital und nicht human, non-human oder posthuman. Und da kommt eben der Mensch nicht nur ins Spiel wieder, sondern da ist der Mensch ganz zentral. Der Mensch steht in der Mitte von dieser Entwicklung und er ist eine unverzichtbare Schnittstelle zwischen eben analogen Dingen, die halt uns in unserer Wirklichkeit auch einfach immer umgeben, und digitalen Dingen oder digitalen Entitäten, die zunehmend an Kraft gewinnen. Und ich glaube, was hier noch wichtig ist, er geht da nochmal kurz auf Alan Turings berühmten Text ein, wo er den Turing-Test vorstellt, also dieses Verfahren, wie man überprüfen können soll, ob ein Mensch sich quasi täuschen lässt davon, dass er nicht mit einem Menschen kommuniziert, sondern mit einer Maschine kommuniziert. Und Turing macht für ihn ja schon eine ganz entscheidende Wendung in dieser ganzen KI-Debatte. Und zwar sagt er, interessanterweise sogar schon bevor dieser Begriff Artificial Intelligence so groß war, sagt Turing schon, das ist eigentlich keine sinnvolle Frage, ob künstliche Intelligenz wirklich denkt, ob die Maschine denkt. Es bringt nichts, das so analog zu verstehen. Menschliches Denken ist quasi KI-Denken. Sondern er sagt, alles, was halt passiert ist, der Computer, die KI simuliert menschliches Verhalten und dann schließe ich als menschlicher User daraus, ah ja, das wird dann wahrscheinlich auch Denken sein, weil die verhält sich ja so, wie ich mich verhalte. Ich kann mit dir sprechen, ich kann die über Dinge befragen. Das heißt, dem Anschein nach findet da Denken statt und das ist erstmal genug. Und wir können da gar nicht tiefer gehen und das tiefer beweisen. Und diese Unterscheidung, die Turing da aufmacht, spielt, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle dann für das Ablegen von dieser Posthumanismus-Fantasie, dass wir eben nicht sagen, das Denken der KI wird irgendwann unser Denken weiterführen oder ersetzen, sondern das Denken der KI ist einfach eine Simulation und Simulation ist digital und deswegen gibt es den Wandel von analog zu digital. Weil, und das erleben wir ja auch täglich, du hast das Beispiel im Supermarkt gebracht, aber auch auf viel höherer Ebene, könnte man sagen, in den führenden Wissenschaften der Menschheit finden Simulationen so viel mehr Anwendung als tatsächliche konkrete Versuche, wo man sagt, ich hole mir jetzt irgendwie ein Stück Stein aus der Erde und untersuche das, wie sich das jetzt unter den und den Bedingungen verhält, sondern ich simuliere einfach digital, was da passiert und ziehe daraus meine Schlüsse.
Ich glaube, wir müssen noch mal kurz auf Turing zurückkommen. Weil der ja in seinem, also sein Aufsatz beginnt mit der Frage, ob Maschinen denken können, aber diese Frage eigentlich sehr schnell wieder verwirft. Naja, also zum einen, weil ihm die nötigen Definitionen für Maschinen und Denken fehlen, weil das ja auch gar nicht so ganz klar ist, was genau eine Maschine ist und was genau Denken ist. Und eigentlich arbeitet er sich dann eher an der Frage ab, ob eine Maschine oder ob ein Computer einen Menschen so gut imitieren kann, dass alle anderen Menschen praktisch darauf hereinfallen würden. Und mit dem Turing-Test ist ja dann auch wirklich ein KI-Hype entstanden, im Sinne dieses Hype-Cycles, den wir zu Beginn angesprochen haben, wo man Erwartungen in künstliche Intelligenz legt, aber dann auch eben festgestellt hat, naja, wir haben nicht die technischen Möglichkeiten dafür, das umzusetzen, wie Turing das sich vorstellen würde mit seinem Test und sind dann in diese, die du ja auch schon erwähnt hast, KI-Winter hineingerutscht, in diese Täler der Enttäuschungen.
Also ich glaube, das ist das, was historisch passiert ist, so auf der Ebene, und da würde ich dir auch zustimmen. Und da könnte man jetzt auch weiterdenken und sagen, jetzt haben wir ja bereits Geräte, die den Turing-Test im klassischen Sinne bestehen können. Und wir umgeben uns ja auch schon die ganze Zeit mit so Dingen wie Chatbots, ChatGPT, Assistenzsystemen, die uns ja eigentlich, wenn wir nicht weiter drüber nachdenken würden, sehr, sehr gut vorgaukeln, dass die ein echter Konversationspartner für uns sind.
Aber wichtig finde ich dabei schon, im Hinterkopf zu behalten, dass Turing eben nicht sagt, wenn ein Computer alle Menschen prinzipiell täuschen kann, dass er dann irgendwie ein denkendes oder organisches Subjekt wird, sondern dass es letztlich nur darum geht, dass ein Computer den Turing-Test dann besteht, wenn er eben einen Menschen gut genug imitieren kann, um andere Menschen zu täuschen.
Naja, und genau da wollte ich ja hin mit dem Punkt, dass ich sage, wenn man das so verstanden hat, wie Turing das gedacht hat, dann sind wir eben auch bereit, diesen Weg zu gehen, den Zimmerli geht, dass wir sagen, wenn der Computer nicht tatsächlich intelligent ist und intelligenter wird als ich, was notwendig wäre, um eben diese Entwicklung zu machen, die prognostiziert ist von noch gibt es Menschen und Computer, die sind beide vielleicht intelligent. Wir schreiben beiden Intelligenz zu, dann ist aber die Intelligenz des Computers rasant wachsend, bis sie uns überschritten hat. Und dann sind wir eben im Zeitalter des Posthumanen. Dann sind wir bei diesem Begriffspaar human, non-human, posthuman. Aber Turing sagt ja, es geht um eine Simulation, es geht um Imitation. Das heißt, das Gerät macht etwas nach. Es täuscht uns in gewisser Weise. Aber das macht es vor allem dadurch, dass es eben digital arbeitet. Also dass es nur auf einer Ebene von Digitalität stattfindet. Und deswegen ist es sinnvoll zu sagen, wir leben in einer Zeit, die sich von einer rein analogen Zeit in vielleicht eine postanaloge Zeit entwickelt. Und dann können wir uns fragen, was machen wir Menschen da drin? Und was ich auch noch einen interessanten Gedanken fand, ist, dass er Zimmerli ja auch untersucht, warum sagt Turing nicht in seinem Turing-Test, dass da geht es um Täuschung. Also die Maschine soll den Menschen täuschen, weil de facto macht sie ja das. Sondern warum nennt Turing das das Imitation Game? Und überhaupt der Begriff Game taucht da ja auch auf. So, das soll so eine spielerische Note auch haben, dass man sagt, ah ja, was ja hier passiert, ist ja nicht irgendwie so arglistige Täuschung. Das ist nicht gegen dich gerichtet als Mensch, sondern der simuliert da was. Und daher haben wir ja auch unsere heutigen Begriffe von Simulation, die wir ja heute überall finden. Und wir würden ja nicht sagen, dass Simulation per se jetzt erstmal schlecht ist. Wir würden nicht sagen, wir fühlen uns da irgendwie ungerecht getäuscht davon, dass mein Navigationssystem mit mir spricht und mir irgendwie Hinweise gibt oder ich mit meinem Chatbot interagieren kann, weil ich vermute ja dahinter keinen Feind, der mich täuschen will, sondern ich sehe da ja was Positives drin. Da wird etwas digitalisiert und mit diesem Digitalen interagiere ich.
Simulationen sind ja auch extrem bedeutsam für unser Leben. Simulationen strukturieren ja irgendwie auch unser Leben ein Stück weit, weil wir ja schon auch im Vorausdenken unser Handeln irgendwie simulieren erstmal in bestimmten Situationen. Ja. Wenn ich etwas baue, simuliere ich das ja auch erstmal im Kopf, ob das so funktioniert, ob das hält, ob das stabil ist. Da ist die Simulation noch gar nicht digital, sondern eben analog. Und das macht Zimmerlis These, finde ich, auch sehr stark, dass er sagt, naja, jetzt wird halt eben auch sehr viel digital simuliert und wir müssen das permanent ins Analoge rückübersetzen.
Also was ich da eben noch entscheidend finde, ist daran, dass wir eben Simulationen nicht als Täuschung sehen sollen, sage jetzt mal sollen, weil es natürlich schon auch Interessen gibt, die das für wichtig halten, dass es eben nicht diesen Begriff hat, der sehr negativ konnotiert ist. Und ich glaube, es spricht auch einiges dafür, weil man ja auch sagen kann, wir haben jetzt nicht mehr so dieses, es gibt jemanden, der täuscht uns und es gibt jemanden, der das aufklärt. So dass man sagt, es gibt sowas wie Philosophie oder eben Wissenschaften, die dabei helfen sollen, Täuschungen aufzuklären. Sondern nein, die Wissenschaften selber nutzen ja Simulation als ein heuristisches Werkzeug, um zu wahren Erkenntnissen zu kommen. Also man hebt so ein bisschen auch diese Trennung auf, dass man sagt, es gibt da jemanden, der uns täuschen will und damit beschäftigt sich die Philosophie oder die Wissenschaft, die Naturwissenschaften, sondern es geht eher so Hand in Hand. Es gibt nicht mehr diesen Kampf, irgendwie Technologie, die uns simuliert und uns, die wir versuchen, das irgendwie aufklären zu müssen oder mit der Schritt halten zu müssen, sondern es geht Hand in Hand und wir sind da genau im Zentrum. Wir sind die Schnittstelle.
Und für Zimmerli ist es auch der Aspekt, wie Menschsein in einer sich mehr digitalisierenden Welt funktioniert, dass der Mensch eben diese Schnittstelle bildet und zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Und deswegen spricht er eben nicht von Trans- oder Posthumanismus, sondern von post- oder transanalogen Menschen. Und Menschsein zeichnet sich für Zimmerli dadurch aus, dass wir die Digitalisierungsbedingungen erkennen müssen und nicht einfach nur Digitales in Analoges übersetzen, sondern dass wir uns bewusst sein müssen, wann wir Digitales in Analoges übersetzen und wie wir das interpretieren. Es geht dabei also nicht darum, die Qualität des, wie wir uns in der Welt befinden, schlecht zu reden oder diese neuen Qualitäten herabzusetzen, sondern es geht darum, dass wir mit diesen neuen Qualitäten auch neue Herausforderungen sehen und wie wir diese neuen Herausforderungen angehen und unser Menschsein transformieren müssen. Dadurch müssen wir unser Menschsein eben auch als Tandem aus Mensch und Maschine verstehen lernen.
Ja, da finde ich es eben ganz interessant, dass er ja erstmal einen ähnlichen Ausgangspunkt hat wie viele transhumanistische Diskurse. Also im Transhumanismus würde man sagen, der Mensch und die Technik verschmelzen immer mehr und gerade in so einem siliziumbasierten Transhumanismus, der eben sagen würde, wir haben Computer, die laufen eben mit Silizium und wir bauen uns immer mehr Teile ein, wie zum Beispiel Mikrochips ins Gehirn, also wirklich literally Schnittstellen zwischen Computer und biologischen Menschen, analogen Menschen. Und so weit würde ja Zimmerli, glaube ich, sogar mitgehen und sagen, wir bewegen uns auf dieser Ebene, wo eben das immer wichtiger wird, dass wir die Schnittstelle zwischen analog und digital sind. Aber für eben so einen Transhumanismus würde das irgendwann darin münden, dass wir ein posthumanistisches Zeitalter erreichen. Das heißt, dass wir den Menschen durch diese Verschmelzung mit der Technik irgendwann so weit überwunden haben, dass das einfach kein Mensch mehr ist, sondern das, was übrig bleiben wird, was sich durchsetzen wird, ist mit Kurzweil und der Singularity-These, diese Artificial Intelligence wird sich durchsetzen. Die wird und wir werden in der aufgehen und unsere besten Qualitäten damit einbringen. Und Zimmerli würde ja sagen, diesen Punkt der Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine, den haben wir schon lang. Genauso wie Transhumanisten auch behaupten würden. Aber er biegt dann eben anders ab und sagt, das ist genau das, was uns heute zum Menschen macht. Und es ist auch nicht absehbar, dass der Mensch dann aufgehoben wird, weil, um dann nochmal kurz zurückzugreifen, die künstliche Intelligenz nicht unserer Intelligenz entspricht. Und da gibt es auch nichts, was zu ersetzen wäre. Sondern gerade unsere kognitiven Fähigkeiten bestehen im Moment darin, dass wir eben transformieren, jonglieren mit Digitalem, mit Analogem. Da ist unsere Rolle als Mensch und deswegen gibt es da auch nichts, was zu überwinden ist. Weil wenn wir überwunden sind als Menschen, dann hat auch diese ganze Artificial Intelligence keine Bedeutung mehr, weil die auch nur Bedeutung für uns hat. Und deswegen würde er sagen, ist es eben richtig, den Menschen in einer Zeit zu begreifen, die er als transanalog oder eben irgendwann postanaloge Zeit sehen würde.
Das Spannende finde ich, dass Kurzweil eine Anthropologie ohne Menschen proklamiert. Kurzweil würde ja sagen, naja, irgendwann braucht es halt diesen biologischen Träger Mensch nicht mehr, sondern wir können alles, was irgendwie am Menschen wertvoll ist, in Anführungszeichen, also die geistigen Leistungen eben in den digitalen Raum verlagern. Und Zimmerli stellt dem entgegen, dass es ganz zentral ist für das Menschsein, dass es diesen biologischen Träger gibt. Und da finde ich seine These auch sehr, sehr ansprechend, dass er eben den Menschen als diese Schnittstelle zwischen Digitalem und Analogem begreift.
Also ich finde das auch eine interessante These. Er bleibt natürlich in gewisser Weise auch eine Begründung dafür, ein Stück weit schuldig in diesem zugegebenermaßen kurzen Text. Also ich finde, man könnte da sehr viel darüber sagen, warum das jetzt gerade so entscheidend ist, dass der Mensch auch immer analog bleiben wird und eben diese Schnittstellenfunktion einnehmen kann. Aber was ich ja sehr gut auch an deiner Aussage fand, ist so diese digitale Anthropologie, die ohne Menschen auskommt, der will er ja auch was entgegensetzen, Zimmerli. Er sagt, wir müssen schon auch, und das sollte auch unsere philosophische Aufgabe sein, eine Anthropologie entwerfen für dieses trans- oder post-analoge Zeitalter. Also auch die Philosophie muss sich damit beschäftigen, wie geht's uns eigentlich damit als Menschen, dass wir eben diese Schnittstelle sind? Wie wirkt sich das auf unser Menschenbild aus, auf unser Denken über uns selber? Wie verorten wir uns in dieser Welt? Und was erleben wir eigentlich, wenn wir diese Rolle ausfüllen als Schnittstelle? Also was passiert mit uns, wenn wir mit dieser Technik arbeiten? Wie wirkt das auf uns zurück? Und er spricht ja auch davon, dass man eigentlich sowas wie eine Phänomenologie des Mensch-Maschinen-Tandems entwerfen müsste. Also dass man sagt, früher hat man jetzt mehrere tausend Jahre lang den Menschen isoliert betrachtet und moderne transhumanistische Anthropologien würden sagen, wir betrachten jetzt irgendwann einfach nur noch Technologie ohne den Menschen. Aber er würde sagen, genau auch da wieder die Schnittstelle, auch auf theoretischer Ebene, das wird es eigentlich zu erforschen und voranzubringen gelten.
Ja, also das ist sicher auch philosophiegeschichtlich oder wissenschaftsgeschichtlich die logische Konsequenz, dass wir halt jahrtausende lang über den Menschen reflektiert haben, seit ungefähr 100 Jahren über Technik reflektieren oder über digitale Techniken reflektieren. Auch Aristoteles hat ja schon über Techniken reflektiert. Aber das eben zusammenzubringen und zu sagen, naja, digitale Techniken bestimmen ein Stück weit unser Leben. Und dann ist die Konsequenz eben zu sagen, ja, wir müssen den Menschen mit der Technik reflektieren.
Ja, und es gibt eben sowas wie einen postanalogen Menschen. Und deswegen braucht es auch dafür einen postanalogen Humanismus. Aber eben keinen Posthumanismus.
Genau. Ich hoffe, ihr hattet bei unserer Reflexion über Zimmerlis Text genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Diskutieren. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht.